Wer eine christliche Kinderstube genossen hat oder etwas länger als ein paar Jahre in der christlichen Gemeinde dabei ist, kennt, glaube ich, dieses Ereignis. Einige wissen, dass es auch sowas Ähnliches schon mal gab mit 4000 Leuten, aber es ist sehr bekannt. Und klassischerweise wird das im Kindergottesdienst, in der Kinderstunde gerne erzählt, weil es so schön zu anfassen ist. Das versteht ein Kind, dass aus 5 Broten und 2 Fischen nicht zigtausend Leute satt werden können. Die Frage ist, ob neben der Tatsache, dass uns dieses geschichtliche Ereignis bekannt ist, ob uns auch bekannt ist, warum der Herr Jesus das gemacht hat, was er dort gemacht hat. Ist euch aufgefallen, dass es in Vers 6 heißt, er sagte das aber nur, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er wusste schon, was er tun wollte? Das eigentliche Ziel von dem Herrn Jesus war offensichtlich, nicht nur hungrige Leute satt zu machen. Das hat er auch getan. Das ist aber, und verzeiht bitte den Begriff, ein Abfallprodukt von dem, was er eigentlich wollte. Der Herr Jesus hatte eigentlich ein ganz anderes Ziel. Und um dieses Ziel zu erreichen, hatten 5000 Männer plus gefühlt 5000 Frauen und gefühlt 10.000 bis 20.000 Kinder danach richtig kugelrunde Bäuche, so wie Sigi und ich. Entschuldigung, Sigi, so wie ich. Das ist das Abfallprodukt. Und manchmal bleiben wir beim Abfallprodukt stehen, dass wir sagen, ah, was für ein Wunder. Und dann ist der Text für uns erledigt. Aber es gibt eine Absicht. Vers 6, er sagte es, weil er ihn auf die Probe stellen wollte. Was war das Problem? Ich gehe jetzt mal hinter den Text. Ich habe die Predigt getitelt, das habt ihr vielleicht vorhin gesehen. Wann ist genug genug? Der erste Jünger, der gefragt wird, wird gefragt, ich bin gerade mit meiner Reihenfolge in dem Papier ein bisschen unglücklich. Dankeschön. Die erste Frage, die Jesus stellt, wo können wir kaufen? Wo können wir so viele Leute Brot kaufen? Sie befinden sich nicht, wenn das hier Israel ist, sie befinden sich nicht in Jerusalem, sondern nördlich an dem See Tiberias, auch Galiläa oder See Genezareth genannt, ist immer das gleiche Gewässer, hat bloß unterschiedliche Namen, weil rund um den See sich unterschiedliche Orte befinden. Und sie befinden sich östlich von diesem kleinen See. Und die Frage ist, wo können wir für so viele Leute Brot kaufen? Das ist das Problem, was wir von dem Herrn Jesus hören. Philippus, oder vielleicht ganz kurz mit dem Wo, ganz kurz nochmal aufgreifen von der Praxis her, diese Frage, wo? Geht doch mal heute bitte zu einer Bäckerei. In unserer modernen, hochindustrialisierten Zeit geht mal eine Bäckerei und sagt, ich hätte gern Brot für 20.000 Leute. Was würde da ein Bäcker wohl antworten? Geht zur Metro oder irgendeinem anderen Großhändler und sagt, für 20.000 Leute Brot bitte. Keiner würde euch dieses Brot liefern können, selbst heute nicht, wo es diese Riesenmaschinen gibt. Deswegen ist diese Frage, wo, eine sehr scharfe Frage. Weil die Antwort heißt, nirgends. Nirgends. Philippus hat das Thema für sich schon längst abgehakt. Er stellt eine ganz andere Frage. Er fragt nicht wo, sondern er fragt wovon. 20.000 Leute Brot kaufen? Wovon sollen wir das kaufen? Es wäre mehr als ein halber Jahreslohn nötig, so rechnet er natürlich ganz schnell aus, um für so viele Leute Brot zu kaufen, wenn es denn eine Quelle dafür gäbe. Und sie stellen fest, sie haben nicht genug Brothändler in der Nähe, um Brot zu kaufen. Sie stellen fest, sie haben nicht genügend Geld, um für so viele Leute Brot zu kaufen. Und dann kommt Andreas. Und er bringt die Unfähigkeit, diese Situation zu meistern, auf den Punkt. Er weist auf lächerliche 5 Brote und lächerliche 2 Fische, egal wie groß die Viecher waren. Also ich ahne eher in der Größe. Das reicht doch vorne und hinten nicht. Und seine Botschaft ist, das Wenige, was wir haben, ist einfach nicht genug. Wir haben es gelesen, wir wussten es, der Herr Jesus hat ein Wunder getan, um diese unlösbare Situation zu lösen. Und plötzlich stellten sie fest, sie hatten genug. Und zwar so viel genug, dass am Ende 12 Körbe übrig blieben. Kleine Anekdote für die schon ein bisschen länger dabei sind. Spannend, dass es 12 Körbe sind. Ich kann nur rumspekulieren, warum es genau 12 Körbe sind. Aber wenn ich mir so die Jünger angucke, die sich immer streiten, wer von uns beiden ist der Größere, Jesus hat für jeden Jünger einen Korb gemacht, damit es keinen Streit danach gibt. Beim anderen, bei den 4000 waren es nicht 12 Körbe, da klappt diese kleine Anekdote nicht mehr. Dieses geschichtliche Ereignis ist erstmal geschehen vor knapp 2000 Jahren. Ist das nur ein Gleichnis für den Sonntagsgottesdienst? Ist das nur ein Gleichnis für Betreiber von Waisenhäusern, die schon ihr Dankgebet über dem Essen sprechen, wie ein Richard Müller? Und nicht Richard Müller, wie heißt er? Georg Müller, danke. Richard Müller gab es auch, aber das ist deutlich moderner. Wie ein Georg Müller, der einfach nicht weiß, wie er die hungrigen Mäuler stopfen soll. Sind diese Berichte uns überliefert worden für diese speziellen Situationen? Keineswegs. Ich glaube, und das sagt mir der Vers 6, das war mein Aufhänger, der Jesus hat diese ganze Situation geschaffen, um die Jünger auf ein Problem, das tief in ihnen wohnt, aufmerksam zu machen. Er hätte das Ding ja einfach laufen lassen können. Die Leute sind ihm hinterhergelaufen, sind für ihre Ernährung selbst verantwortlich. Jesus war doch kein Reiseunternehmen, was auch noch Vollpension bietet. Er hätte einfach sagen können, okay, schickt sie nach Hause, damit sie sich ernähren. Aber nein, er bringt die Sache richtig auf den Punkt. Er bringt die Jünger in die schwierige Situation hinein, plötzlich ein unlösbares Problem zu haben. Herr Jesus, hättest du nicht den Mund halten können? Die haben das alle gehört. Also, ich hoffe, ihr versteht das. Jesus bringt die Jünger in eine scheinbar unlösbare Situation. Und das mit voller Absicht. Er will ihnen offensichtlich etwas beibringen. Und ich behaupte, das gleiche Problem haben wir auch alle. Und deswegen haben wir das auch überliefert bekommen vom Johannes, damit wir auch davon lernen. Was war's? Sie haben geguckt, ob sie genügend haben. Genügend Händler, genügend Geld, genügend Lebensmittel. Und das Ergebnis der Jünger, drei oder zwei reden ja, aber der Rest scheint dem ja zuzustimmen. Alle sagen, wir haben nicht genug. Und Jesus macht mit relativ wenigen Schritten dann klar, ihr habt mehr als genug. Ihr habt mich. Und es ist fromm, jetzt zu nicken. Amen. Natürlich haben wir mit Jesus genug. Aber denken wir das auch wirklich im Alltag so? Gehen wir wirklich so ran? Wenn ihr möchtet, schlagt ihr mit mir Philipper 4 auf. Den Philipperbrief, Neues Testament, relativ weit hinten, das vierte Kapitel des Philipperbriefes. Der Philipperbrief ist zusammen mit dem Epheserbrief und dem Kolosserbrief und dem Philemonbrief ein sogenannter Gefangenschaftsbrief. Epheser, Philippa, Kolosser und Philemon oder Philemon sind Gefangenschaftsbriefe. Die werden deswegen so genannt, weil Paulus sich in Gefangenschaft befindet, als er diese Briefe schreibt. Das ist gut, das im Hinterkopf zu haben. Wenn man dann Texte wie diese liest, ich habe hier vorne wieder, glaube ich, die neue evangelistische Übersetzung stehen. Ihr könnt aber auch gerne in euren Übersetzungen mitlesen. Da schreibt Paulus an die Gemeinde in Philippi, es war mir eine große Freude und ein Geschenk vom Herrn, dass eure Fürsorge für mich wieder aufgeblüht ist. Ich weiß natürlich, dass ihr immer um mich besorgt wart, aber eine Zeit lang hattet ihr keine Gelegenheit dazu. Ich sage das nicht, weil ich unbedingt etwas gebraucht hätte, denn ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Ich kann in Armut leben und mit Überfluss umgehen. Ich bin in alles eingeweiht. Ich weiß, wie es ist, satt zu sein oder zu hungern. Ich kenne Überfluss und Mangel. Durch den, der mich stark macht, kann ich in allem bestehen. Auch hier geht es wieder erstmal um eine rein materielle Situation. Paulus ist in Gefangenschaft und bitte stellt euch keine Justizvollzugsanstalt des 21. Jahrhunderts dabei vor. Modrige Keller, nass, kalt, dreckig. Paulus ist gefangen, er hat sehr wenig und die Gemeinde in Philippi sendet ihm Geschenke. Wir wissen nicht genau, was in diesem Care-Paket drin war, aber da wird vermutlich eine Decke drin sein, ein Umhang, ein Mantel, auch was Kräftiges zu essen, vielleicht auch mal ein guter Wein. Gut jetzt im Sinne von Weine und Öle hatten damals nicht den Charakter, wie sie heute haben, sondern hatten eher Heilcharakter, medizinischen Charakter. Und Philippi sendet jetzt diesem Mann viele Geschenke Und was mich beeindruckt, abgesehen von der Freigebigkeit dieser Gemeinde, was mich tatsächlich beeindruckt, ist die Haltung, die Paulus einnimmt an der Stelle. Sein Charakter, den er hier mit diesem Text an den Tag legt. Tatsächlich, diese Haltung, dieser Charakter ist eine Tugend, die er hat. Die Tugend, die heute nicht mehr in ist, wie man sagen würde. Diese Tugend steht in Vers 11. Ich sage das nicht, weil ich unbedingt etwas gebraucht habe, denn ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Je nachdem, welche Bibelübersetzung ihr vor euch liegen habt, heißt es in der Elberfelder 2006, ich habe gelernt, mich zu begnügen. In der Luther 84, ich habe gelernt, mir genügen zu lassen. Und die Schlachter 2000, ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein. Und ich will euch heute 6 Lektionen mitgeben. Und die erste Lektion, die ich aus dem Bibeltext mitnehme, ist, man kann Genügsamkeit lernen. Es ist kein Gencode, der mir von meinem Papa und Mama mitgegeben wurde. Es ist keine extra Gnadengabe, die vom Himmel extra nur auf mich fällt und andere haben sie nicht, sondern man kann Genügsamkeit lernen. Ich habe gelernt, sagt Paulus. Erste Lektion. Und im gleichen Vers steckt auch schon die Lektion 2 zum Thema Genügsamkeit. Paulus war ein Gefangener. Er war in einer schlimmen Situation. Warum war er in der Situation? Weil er gefangen genommen wurde. Warum wurde er gefangen genommen? Weil Leute mit seiner Verkündigung nicht einverstanden waren. Wer hat ihn da auf dem Kicker? Na, einerseits die weltliche Regierung, wobei die erstmal nur so gar nicht wusste, wie sie mit der Situation umgehen soll. Sondern es war die damalige geistliche Führung, die ihn auf dem Kicker hatte. Jüdische Mitgläubige haben ihn mehr oder weniger in diese Situation gebracht. Vielleicht ist er gerade an einen römischen Gefangenen gekettet, wie wir das bei Petrus lesen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer von den beiden schlimmer dran war. Der Soldat, an den Paulus gekettet wurde, oder Paulus, weil Paulus wird auch diesem Mann immer wieder das Evangelium erklärt haben. Aber in Gefangenschaft zu leben heißt auch, seinen eigenen Dienst nicht ausführen zu können. Und ihr wisst, dass Paulus so ein Mensch war, der gerne viel machen wollte, der durch die Gegend reist, um das Evangelium jedem Menschen mitzuteilen. Er hatte so eine innere Last, sah es als Schuldigkeit, anderen das Evangelium mitzuteilen und jetzt liegt er da eingekerkert. Was für ein Druck ist das auf ihm? Und in dieser Situation schreibt er, dass er zufrieden ist. Dass er zufrieden ist. Und das ist wahre Genügsamkeit. Die zweite Lektion von unseren 6 Lektionen heißt also, die erste könnt ihr euch vielleicht noch erinnern, war, man kann Genügsamkeit lernen. Und die zweite, wahre Genügsamkeit macht sich nicht abhängig oder ist total unabhängig von der aktuellen Situation, in der ich mich befinde. Die Situation bei Paulus war katastrophal. Ich habe so eine noch nicht erlebt. Und er sagt, er ist zufrieden, genügsam. Das sind Synonyme, die beiden Wörter kann man austauschen. Wahre Genügsamkeit achtet also nicht auf die Situation. Zu wenig Brotverkäufer? Egal. Zu wenig Geld? Egal. Zu wenig Brot und Fische? Egal. Eingesperrt sein? Egal. Eingeschränkter Dienst? Egal. Wahre Genügsamkeit, wahre göttliche Zufriedenheit achtet nicht auf die Situation. Und bitte fragt euch doch jetzt mal selbst. Das ist eine rhetorische Frage, die man nicht beantworten muss. In meiner Gemeinde antworten die Leute trotzdem, deswegen sage ich das jetzt ausdrücklich nochmal. Würdest du das so von dir auch schreiben können in einem Brief an die Philipper? Ich bin ein genügsamer Mensch. Ich bin zufrieden mit der Situation, in der ich gerade stehe. Die 5, 6 Familien oder Personen, für die wir eben gebetet haben, könnten die sagen, und ich will denen gar keinen Druck auferlegen, bitte zitiert mich jetzt nicht, ja, aber könnten sie in ihrer Situation sagen, ich bin zufrieden mit der Situation, in der ich bin? Und dann merken wir, oh weia, das ist nicht ganz so easy. Vor einigen Wochen bin ich beim Schwarzfahren erwischt worden in der S-Bahn. Böse. Der Kontrolleur kommt. Bei uns in Berlin nennt man solche Kontrolleure mal Johnny Controlletti. Johnny Controlletti kommt und Fahrausweise, ich greife mein Portemonnaie und merke, oh Mist. Mein Sohn hat die Monatskarte noch. So ein übertragbares Ding und er brauchte das. Hat er vergessen, mir zu geben. Ich sage ihm, ich habe keinen Fahrausweis. Na, dann brauche ich einen Personalausweis. Peinliche Situation. Oh Mann, 2-Meter-Mann oder 1,98 mit hochrotem Kopf. Und während Johnny Controlletti da in seinem Gerät alles Mögliche eintippt, merke ich so im Blickwinkel, ich gucke ja ihn an, ich gucke natürlich keinen anderen Menschen um mich an, weil das so hochpeinlich ist, aber so im Blickwinkel merke ich, dass da jemand angeschossen kommt, so von der Seite auf Johnny Controlletti zu. Und er nimmt den so ein bisschen an der Schulter, weil der so mit dem Rücken zu ihm stand, und dann redet er in einer Lautstärke, dass mindestens die nächsten 2-3 Abteile in dem Zug das noch hören können: Kann ich für diesen Mann bürgen? Er ist die Ehrlichkeit in Person. Ich drehe mich um und oder gucke so zu ihm hoch und sehe ein ehemaliges Mitglied meiner Gemeinde. Also, ich muss schon sagen, stolz war ich. Es hat das Ticket für 40 € leider nicht verhindert, aber irgendwie war ich stolz. Aber der Punkt ist, hätte der Bruder mit der gleichen Lautstärke und der gleichen Überzeugung auch sagen können, dieser Mann ist die Genügsamkeit in Person. Dieser Mann ist zufrieden mit der Situation, in der er lebt, nicht nur dieses eine Momentchen, sondern insgesamt. Und die gleiche Frage will ich weitergeben an euch. Bist du ein zufriedener, ein genügsamer Mensch? Wer genügsam ist, steht im Widerspruch zu der ganzen Welt um uns herum. Diese ganze Welt um uns herum predigt nicht Genügsamkeit. Deswegen meinte ich vorhin, dass Genügsamkeit eine Tugend ist, die heute kein Mensch mehr kennt, wirklich. Im Gegenteil, Werbung funktioniert nach folgendem Kernprinzip. Wecke in dem anderen ein Bedürfnis, sag ihm, dass er mit der Situation nicht zufrieden sein kann und du zufälligerweise hier das Produkt hast, was ihn glücklich macht. So ist das Grundprinzip. Variationen sind zulässig. Warum kauft der durchschnittliche Handybesitzer alle 18 Monate, 1,5 Jahre, ein neues Handy? Warum werben seit Jahren Möbellieferanten mit der sogenannten 0%-Finanzierung, also kostenloser Kredit? Naja, damit niemand warten muss, bis er das nötige Geld angespart hat, um diese ekelhafte Couch, die völlig aus den Jahren gekommen ist, auszutauschen gegen ein hübscheres Modell. Wir sind nicht zufrieden mit uns. Im Jahr 2013 wurden weltweit ungefähr 11,6 Millionen Schönheitsoperationen durchgeführt. Um Missverständnisse auszuschließen, Schönheitsoperationen haben keine medizinische Indikation. Es gibt also keinen medizinischen Grund, etwas zu machen, sondern jemand ist einfach subjektiv mit seinem Aussehen an irgendeinem Teil des Körpers nicht zufrieden. Mehr als ein Zehntel dieser Schönheitsoperationen, wie gesagt, das waren 11,6 Millionen, sind Brustvergrößerungen. Dann gibt es weitere Umfragen, die solche Leute fragen. Also jemand, der schon mal eine Schönheitsoperation hat, über sich ergehen lassen, und dann wird gefragt, okay, und nach der OP, wie war's denn? Ja, das war schon ganz in Ordnung, und dann kommt immer ein Komma und das Wort aber. Die erste OP ist nicht die letzte OP. Es sei denn, es geht medizinisch was schief, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Man gewöhnt sich an den neuen Zustand, auf den man so hin und auch hingearbeitet und hingelitten hat, gewöhnt man sich so schnell, dass man mit dem Status quo wieder nicht zufrieden ist und mit dem nächsten nicht, zum nächsten nicht. Und so ist der Mensch. Das könnt ihr auch auf Karriere oder andere Dinge anwenden. Die dritte Lektion der Genügsamkeit lautet: Genügsamkeit lernst du nicht in dieser Welt, Genügsamkeit lernst du nur in der Schule Gottes. Wie anders liest sich da Psalm 63? Ich nehme nur einige Verse. Denn deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich. So will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Das ist meines Herzens Freude und Wonne. Was für ein schönes Wort. Das gibt's heute eigentlich auch nicht mehr. Ja, aber ich glaube, man versteht es aus dem Kontext, was eine Wonne ist. Das ist meines Herzens Freude und Wonne. Was? Wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann. Wenn ich mich zu Bett lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Denn du bist mein Helfer. Unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Meine Seele hängt an dir. Deine rechte Hand hält mich. Noch hier wieder erspannend. Als David diesen Text schrieb, da lag er nicht im Whirlpool im königlichen Palast, sondern er war in der Wüste und Feinde trachteten nach seinem Leben. Wir sehen wieder, wahre Zufriedenheit schaut gerade nicht auf die Umstände. Im Gegenteil, Sie genießt Gottes Existenz in der Bedrängnis. Wir könnten noch viele andere Bibelstellen lesen und aus Zeitgründen mache ich es jetzt nicht, aber die Lektion 4 würden wir darin immer bestätigt sehen. Gott führt uns mitunter in aufreibende Situationen, um uns zu zeigen, ob wir genügsam sind. Er weiß es. Er muss uns nicht in Situationen zu führen, um rauszufinden, wie das Versuchsergebnis lautet. Er weiß, wo wir stehen. Er führt uns in die Situation, damit wir es kapieren, raffen, verstehen, erkennen. Wir sollen nämlich rausfinden, ob wir wirklich sagen können, Gott, du genügst uns. Oder ob es eher so ist, dass Gott gefälligst unsere Komfortzone herzustellen und aktiv zu halten hat. Und wenn er das macht, dann lieben wir Gott. Aber wenn die Komfortzone aus irgendeinem Grund mal kaputtgeschossen wird, wie sieht denn dann unsere Beziehung zu dem Geber der guten Gaben aus? Und da werden wir herangeführt an ein Problem, das wir alle haben. Der Typ hier vorne auf dieser Seite des Pultes ebenso. Uns ist unser leibliches Wohlergehen irgendwie irre wichtig. Bei Gott ist das anders. Ich sage nicht, dass Gott Freude hat an Krankheiten unter uns. Das habe ich überhaupt nicht gesagt. Aber ihm ist das leibliche Wohlergehen von uns nicht das Wichtigste. Der Psalmist in Psalm 107, Vers 9 sagt, denn er hat die durstige Seele getränkt und die hungrige Seele mit Gutem erfüllt. Die Seele ist das Wichtige für Gott, nicht der Leib. Christus ist am Kreuz nicht für euer leibliches Wohlergehen gestorben, sondern für die Ewigkeit eurer Seelen. Und da haben wir einen Kontrast. Wir ticken ganz anders als Gott. Unsere Mission ist eine ganz andere. Für uns ist das leibliche Wohlergehen so wichtig. Und wenn es in dieser Phase, in diesem Bereich etwas gibt, was nicht passt, dann reagieren wir auf eine schlechte Art und Weise, zu der wir gleich noch kommen werden. Aber erstmal müssen wir verstehen, dass Gott was ganz anderes auf dem Fokus hat. Die meisten von uns kennen, und wer ihn kennt, liebt ihn auch, den Psalm 23. Das ist dieser Psalm, der da anfängt mit, der Herr ist mein Hirte. Weiß jemand, wie es weitergeht? Mir wird nichts mangeln. Merkt ihr wieder, dieses Thema der Genügsamkeit steckt da drin. Ich lese ihn mal komplett vor. Jetzt mal nach der Schlachter 2000, obwohl man Psalm ja, glaube ich, immer nach Luther lesen muss. Ein Psalm Davids, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal des Todesschattens, stellt euch das mal vor, was das ist, ein Tal des Todesschattens. Das ist Bedrängnis, das ist unangenehm, das ist Angst, das ist Panik. Aber selbst wenn Gott das täte, wenn ich auch wanderte durch Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Du bist mir genug. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch, Achtung, im Angesicht meiner Feinde. Es gibt real existierende Feinde, aber das ist da drüben. Aber hier ist mein Gott. Du hast mein Haupt mit Öl gesaubt, mein Becher gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Jetzt könnte man dazu übergehen und sagen, okay, Prediger, hast mich erwischt. Ich habe ein kleines Notizbuch, ich schreibe mir rein, ich muss das mit der Genügsamkeit irgendwann mal lernen. Momentan bin ich noch nicht so weit, mal sehen, wann ich das ja anpacke. Hab da noch ein paar andere Themen auf der Tagesordnung, aber ich schreibe das jetzt einfach mal brav auf. Ich möchte warnen vor einer solchen Haltung und ich werde in ein paar Minuten noch ein bisschen strenger werden, noch bin ich sympathisch. An dieser Stelle möchte ich uns erstmal motivieren. Motivieren, dass Genügsamkeit kein kleines Nebenziel ist. So ein Ding, was man vielleicht mal erreicht. Das ist keine Nebensache, sondern es ist ein Hauptgewinn. Paulus formuliert in 1. Timotheus 6, Vers 6, die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn. Gottseligkeit kann man auch mit Frömmigkeit übersetzen, ja, mit Genügsamkeit. Dieses Doppelpaar ist ein großer Gewinn. Ich kriege nahezu jede Woche irgendwelche E-Mails oder Werbesendungen in meinen Postkasten gestopft, wo mir irgendjemand erklären will, dass ich jetzt gerade einen Hauptgewinn gewonnen habe. Ein tolles Auto, ganz viel Geld, eine Reise. Ich müsste nur noch irgendeine Nummer frei rubbeln und irgendwas machen und tun und am Ende steht im Kleingedruckten, ja, war doch nichts. Aber hier schreibt Gott, der nicht lügen kann, wenn du dein Leben in Gottesfurcht und Genügsamkeit lebst, dann ist das ein Hauptgewinn für dich. Ist das nicht interessant? Das möchte ich haben. Glaubst du das? Dass das wahr ist, was Gott in seinem Wort sagt, Gott, der nicht lügen kann? Bist du bereit anzunehmen, dass Genügsamkeit ein Gewinn ist? Dann bist du auf dem richtigen Weg. Vers 7, nach dem Vers, der hier vorne angestrahlt wird, heißt es, denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen werden. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, dann soll uns das genügen. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Und weil das so ist, schreibt der Hebräerbriefschreiber zu Recht ein Imperativ, ein Befehl. Euer Lebenswandel sei frei von Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er hat selbst gesagt, ich will dich nicht aufgeben und nicht verlassen. Wenn du den Text aufgeschlagen hast, lass mal den Finger drin. Wir werden gleich darauf nochmal zurückkommen. Also die Bibel fordert uns unmissverständlich auf, den Blick von irgendwelchen materiellen Erfolg den Blick auf materiellen Erfolg zu wenden. Das heißt nicht, dass Reichtum per se schlecht ist. Ja, es gibt einen David, der zum Beispiel hervorragend mit Reichtum umgehen konnte. Es hatte gar keinen negativen Einfluss auf seine Heiligkeit oder auf seine Heiligung. Der Punkt ist nicht, ob ich reich bin oder arm bin. Das haben wir bei Paulus gelesen. Er kannte beides. Der Punkt ist, dass wir uns mit dem begnügen sollen, was Gott uns momentan gegeben hat. Und das fällt uns schwer. Sind wir damit nicht ziemlich nah dran an dem, was manche Religionen oder Philosophien dieser Welt auch predigen? Da wird dann von Enthaltsamkeit gesprochen. Auch das ist ja ein biblischer Begriff durchaus. Oder von Askese vielleicht sogar. Sind wir da genauso wie die unterwegs? Nein. Diese ganzen heidnischen Denkweisen sind nicht dasselbe wie die biblische Tugend der Genügsamkeit. Denn wenn ihr nochmal in diesen Vers guckt, hier, Hebräer 13, Vers 5, da steht eine Begründung drin. Denn er selbst hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Wahre Genügsamkeit begnügt sich nicht einfach. Wahre christliche Genügsamkeit hat ihren Grund in Gottes Treue. Wahre christliche Genügsamkeit hat ihren Grund in Gottes Treue. Wann ist genug genug? Wenn wir in jeder Situation des Lebens die Treue und die Zuverlässigkeit Gottes vor unseren Augen haben. Denn er selbst hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Die Jünger und die 20.000 Hungrigen hatten genug, weil sie Jesus bei sich hatten. Paulus hatte genug, weil er auch im Gefängnis Jesus vor Augen hatte. Und wir haben auch genug, weil uns Jesus nicht aufgibt und niemals verlässt. Es wäre gut für euch, wenn ich jetzt Schluss machen würde, sagen, die Predigt ist rum, lasst uns beten. Ich mache aber nicht Schluss. Was ist denn das Gegenteil von Genügsamkeit? Also vielleicht haben wir uns ja schon jetzt eben ermutigen lassen. Ja, so ein Hauptgewinn, den hätte ich gerne. Jetzt werde ich richtig intensiv für mein Leben mich drum kümmern. Ich werde überall Zettelchen in der Wohnung aufhängen, lass dir genügen. Und bei dem Doppelrahmkäse schreibe ich rauf, Normalrahmen reicht auch aus. Ich werde vielleicht auch gewisse Anschaffungen, die ich gerade budgetiert habe, nochmal kritisch durchgucken, ob es wirklich der Porsche sein muss oder ob nicht auch ein ganz normaler Golf reicht. Uns war aufgefallen, dass wir uns im Konflikt mit unserer Umwelt befinden, wenn wir Genügsamkeit anstreben. Unsere Umwelt ist weder gottesfürchtig, noch ist sie genügsam. Vielleicht ist es nötig, dass du deine eigene Gottesfurcht und deine eigene Genügsamkeit mal mit einem guten Freund besprichst. Da muss man schon mal die Hose fallen lassen, das ist unangenehm. Aber wenn Gottseligkeit mit Genügsamkeit zusammen ein großer Gewinn ist, naja, dann schwimme ich auch mal durch den kalten Fluss, wenn am anderen Ende der Goldtopf steht. Also bitte lasst euch das nicht einfach so durchrutschen, bloß weil ihr sagt, na, ich weiß nicht, ob ich wirklich mein Christentum hinterfragen lassen möchte. Und deswegen möchte ich an der Stelle jetzt weitermachen, weil ich denke, dass wir ein bisschen mehr Druck brauchen. Ansonsten war das eine schöne Sonntagspredigt und ihr kommt nach Hause und irgendjemand fragt, okay, was hat der Prediger gesagt? Er hat über Sünde gesprochen. Und? Ja, ich glaube, er war dagegen. Also wenn das Ergebnis von heute wäre, wäre mir das viel zu schlaff. Wenn wir nicht genügsam sind, dann ist das kein Schönheitsfehler, sondern es ist eine Sünde. Es ist unter anderem deshalb eine Sünde, weil man, wenn man sie genau betrachtet, die mangelnde Genügsamkeit, dann steht sie im krassen Widerspruch zu unserem Glaubensbekenntnis. Dann leugnen wir, was wir fromm behaupten, was wir über Gott denken. Und damit würden wir Gottes Namen verunehren. Was ist das Gegenteil von Genügsamkeit und Zufriedenheit? Was macht jemand, der mit seiner gegenwärtigen Situation nicht zufrieden ist, dem das, was er hat, aktuell nicht reicht? Brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. Steht schon alles in der Bibel aufgeschrieben. Man müsste sich nur das Volk Israel einmal angucken, wie das reagiert hat, wenn es nicht so lief, wie es wollte. Gerade im 4. Buch Mose wird das deutlich. Dieses Buch 4. Mose wird von den Alttheologen immer Numeri genannt, weil es irgendwie mit Zahlen anfängt und mit Zahlen endet. Man hätte es aber eigentlich Murreri nennen sollen. Nicht Numeri, sondern Murreri, weil dauernd gemurrt wird in diesem Buch. Das Volk Israel murrt immer wieder gegen Mose. In den Kapiteln 11 bis 21 kann man fast in jedem Kapitel was anstreichen. Sie sind nie zufrieden. Und von daher sagen wir, wunderbar, das schauen wir uns an. Murren ist einer der größten Fallstricke im geistlichen Leben und ich sage das auch für eine junge Gemeinde, Murren ist auch einer der größten Fallstricke für die christliche Gemeinde. Viel geht in Gemeinden kaputt, weil gemurrt wird. Viel geht in Ehen kaputt, weil gemurrt wird. Viel geht in Freundschaften kaputt, weil gemurrt wird. Und dabei sündigt derjenige, der murrt, denn es heißt in Philipper 2, die Verse 14 bis 16, tut alles ohne Murren und Zweifel. Klarer Befehl, brauchen wir gar nicht diskutieren. Tut alles ohne Murren. Tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid. Unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet. Da steht, tut alles ohne Murren und seid damit ein Licht unter den Menschen. Da steht, tut alles ohne Murren, ansonsten seid ihr nicht tadellos, nicht rein, sondern verdorben. Ich erinnere an mein Fahrscheinproblem vorhin. Kommen die Leute bei euch angelaufen und sagen, X und Y, das sind zufriedene und genügsame Leute, dafür bürge ich? Oder würde man hinter vielleicht vorgehaltener Hand so ein paar Storys erzählen können, wie ihr murrt? Wie ihr unzufrieden seid. Und jetzt lasse ich mal meine Hose fallen, im Bild gesprochen. Metapher. Ich habe ungefähr jetzt meinen 10. Beruf. Und wenn ich mir das so angucke, sage ich, das ist der beste von allen. Wenn ich mir so die Parameter angucke, die so einen Beruf beschreiben, ist es einfach bestens. Und trotzdem erlebe ich regelmäßig, wie ich in einem gewissen Büro unserer Firma vorbeikomme, da sitzen noch zwei andere Kollegen und wir lästern nicht. Nein, wir sind Christen. Aber wir erzählen so bestimmte Dinge, die uns am Unternehmen sehr unangenehm aufstoßen. Biblisch formuliert, wir murren. Und als mir das dann irgendwann mal so bewusst war, merke ich, Mist, du hast den besten Job von allen und trotzdem murrst du. Das habe ich meinen Kollegen letztes Mal erzählt. Dass mir das so aufgekommen und sie, ja, stimmt, hast ja eigentlich recht. Und das ist das Schöne, wenn du in einer christlichen Firma bist, jetzt können wir uns gegenseitig auch eine Hilfe sein, dass wir halt nicht mehr murren. Murren, meckern, ist eine leicht begangene Sünde. Aber sie ist kritisch, sie ist gefährlich und sie ist einfach falsch. Und das Gemeine am Murren ist, dass wir uns immer im Recht wähnen. Wir fühlen uns im Recht. Nehmen wir noch mal dieses Murren Israels. Worüber haben sie gemurrt? Viele, viele, viele Sachen. Sie sind immer zu Mose und Aaron gelaufen und haben sich dort beschwert. Und was macht Mose? Der hat auch ein festes Konzept, ganz klares Arbeitskonzept. Wenn die Leute kommen und murren, geht er erstmal zu Gott und betet. Und dann kommt er wieder und richtet dem Volk aus. Ich weiß nicht, ob ich die Stelle habe. Ja, habe ich drin. 2. Mose 16, Vers 8, kommt Mose zurück aus so einem Gebet, so einer kleinen Redaktionssitzung mit Gott. Was soll ich denn jetzt sagen? Weiter sagte Mose, er, damit ist Jahwe gemeint oder der Gott des alten Bundes, er wird euch am Abend Fleisch zu essen geben und am Morgen Brot, dass ihr euch satt essen könnt, weil Jahwe euer Murren gehört hat. Denn wer sind wir schon? Euer Murren ist nicht gegen uns gerichtet. Doch, das Murren war gegen Mose und Aaron gerichtet. Keiner der Israeliten hat gesagt, was macht Jahwe mit uns? Es wird immer gesagt, was hast du gemacht? Warum hast du uns hierher geführt? Oder was macht ihr da für eine Party? Also das Murren hat sich auf rein verbaler Ebene wirklich gegen die Menschen gerichtet. Aber Gott antwortet ihnen, euer Murren hat sich nicht gegen uns gerichtet, sondern gegen Jahwe. Und deswegen, nehmt das mit, prüft mal euer Murren. Vielleicht von der Formulierung murrt ihr nicht gegen Gott. Aber ich glaube, wir murren immer gegen Gott, wenn wir murren. Und deswegen ist es eine ganz schlimme Sünde. Ich komme gleich noch drauf. Jetzt erstmal der Punkt war, dass ich gesagt habe, dass unser Murren immer meint, eine Grundlage zu haben. Und die Folie ist überschrieben mit, es gibt kein Grundrecht auf Murren. Die Jungs hatten Hunger, die Mädels hatten Durst. Das sind doch ganz reale Dinge, Hunger und Durst zu haben. Da liefen viele Kinder mit und die schreien und weinen, wenn sie nicht gesättigt sind. Haben die denn keinen Grund zu murren gehabt? Hunger und Durst sind doch objektive Nöte, die gelindert werden müssen. Es geht doch nicht um Sonntagskuchen mit extra viel Sahne, sondern es geht doch um unabweisbare Tatsachen, oder? Mose, Aaron, hopp! Aber Gott lenkt hier nicht ein und sagt, ups, also ich muss ein ganzes Universum lenken und regieren. Sorry, das ist mir durchgerutscht. Und übrigens, Mose und Aaron, ihr hättet ja als meine Assistenten mir auch mal ein bisschen helfen können und mich erinnern können. Reagiert Gott so? Nein, überhaupt nicht. Ich ziehe das ins Lächerliche hier ein bisschen, aber ich meine es todernst. Dieses Murren hat eine sachliche Grundlage. Die ist nicht zu bestreiten. Sie hatten zu wenig zu essen, sie hatten zu wenig zu trinken. Und das ist heute auch so. Wenn wir murren, haben wir meistens eine sachliche Grundlage. Was könnte man in der westlichen Welt heute murren? Man könnte zum Beispiel sagen, ach, mein Chef, der zahlt mir nicht genügend Gehalt. Vermutlich gibt es eine sachliche Grundlage für. Ich bin nicht so gut gebaut wie die anderen in der Schulklasse. Meine Frau lässt mir nicht die körperliche Zuwendung zukommen, die ich brauche. Mein Mann bringt sich nicht in Familie und Haushalt so ein, wie es nötig ist. Alle Schwaben haben ein Haus, nur ich nicht. Ich wohne in so einer Mietwohnung, so einer blöden Mietwohnung. Alle meine Kumpels haben eine Freundin, nur ich nicht. Warum sind der und der in der Gemeindeleitung und nicht ich, der ich genauso lang im Glauben bin? Oder ich komme gesundheitlich nicht auf den grünen Zweig. Dauernd habe ich irgendwas. Das könnten so Klagen und Murrereien sein. Ihr könnt eure eigenen Dinger ja doch gerne nachher auf diesem Zettel schreiben, da habe ich noch mehr Beispiele. Worauf ich hinaus will, unsere Wünsche sind keineswegs abgehoben und total übersteigert. Wenn wir murren, meinen wir immer mit guten Argumenten unterwegs zu sein. Krankheiten zermürben Menschen. Untreue zerreißt uns in unseren Seelen. Streit reibt uns auf. Arbeitslosigkeit lässt uns verzweifeln. Ja. Ich bestreite keineswegs, dass es diese Probleme gibt und ich bestreite auch keineswegs, dass es solche Probleme unter uns Christen gibt. Ich behaupte aber, dass diese Argumente allesamt nicht tragfähig sind. Hunger und Durst gaben Israel kein Recht zu murren. Und keines der eben genannten Probleme gibt uns das Recht zu murren. Missversteht mich nicht. Man könnte eine extra Predigt nochmal über den gerechten Lohn halten. Man könnte auch mal einen Workshop, eine Gesprächsrunde zum Thema Sexualität in der Ehe machen. Ich will diese Probleme nicht einfach über Bord schmeißen. Mein Punkt ist nur, ich verwerfe die Ansicht, dass wir ein Grundrecht aufs Murren hätten. Ein solches Grundrecht haben wir nicht. Im 1. Korinther 10 greift Paulus nämlich genau dieses Murren aus Murrerie oder 4. Mose auch genannt von einigen Laien auf. Da heißt es, murrt auch nicht. Mist, das hat der Prediger auch gerade gesagt. Und ich habe gerade versucht, mich noch rauszuwinden. Aber Paulus sagt, murrt auch nicht, wie einige von ihnen murren. Und da murrten, damit ist genau diese Szene hier oben gemeint. Oder dieses, was in 4. Mose dann auch steht. Murrt auch nicht, wie einige von ihnen murrten und von dem Verderber umgebracht wurden. Alles dies aber widerfuhr jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Daher er meint zu stehen, sehe sich vor, dass er nicht falle. Paulus sagt also, dass dieses Murren der Hebräer von damals auch uns erfassen kann und dass es zu den gleichen Konsequenzen führen kann. Damit ist das Murren von damals eine Ermahnung für uns Christen heute. Äußere Umstände berechtigen uns nicht zu murren, da sich Genügsamkeit nicht aus den äußeren Umständen ableitet. Ich hatte gerade gesagt, wer murrt, zerschießt damit eigentlich sein eigenes Glaubensbekenntnis. Ich weiß nicht, wie ihr vom Thema Glaubensbekenntnis unterwegs seid, ob es ein verschriftliches Glaubensbekenntnis gibt. Auf der Website habe ich, glaube ich, keins gesehen. Aber man hat immer irgendeine Art von Glaubensbekenntnis, selbst wenn es nicht in verschriftlichter Form vorliegt. Und vielleicht würde in eurem Glaubensbekenntnis drinstehen, wir glauben an einen souveränen Gott. Das wäre ein gutes Glaubensbekenntnis, weil das ist das Zeugnis der Bibel, dass über Gott niemand steht, sondern Gott tun kann, was er will. Und das, was Gott sich vornimmt, das erreicht er auch, diese Ziele, diese Vorhaben. Murren ist ein Ausdruck von Unzufriedenheit und mangelnder Genügsamkeit. Und man sieht am Volk Israel immer wieder, wenn sie murren, haben sie eigentlich keinen echten Glauben. Sie glauben nicht daran, dass Gott sie versorgt. Ihr kennt die Szene, dass sie da bei Kadesh Barnea stehen, 4. Mose 13 und gen Norden ziehen und schon mal das Land Kanaan erkunden, um rauszufinden, was alles Sache ist. Und sie kommen zurück und sagen, oh wei, die sind alle viel größer als wir und alle viel stärker als wir. Wir haben gar keine Chance, gegen die zu gewinnen. Unglaube kommt da zum Tragen. Dabei hatten sie genug. Sie hatten Gott an ihrer Seite, der ihrem Stammesvater dieses Land verheißen hat. Sie hatten genug und sie haben daran nicht geglaubt. Also Unglaube war ihr Problem. Und im Ergebnis durften sie dann fast 40 Jahre durch die Wüste laufen. Der kleine Junge an der Hand seines Papas. Papa, ich finde Wüste so doof. Ja, mein Sohn, ich auch. Wie lange müssen wir denn hier noch durch die Wüste latschen? Bis ich gestorben bin, mein Kind. Entschuldigung, das war die Situation. Wegen Unglaube, der sich dann in Murren geäußert hat. Aber das Kernproblem war der Unglaube. Wir glauben an einen Allmächtigen, an einen Allwissenden, verzeiht das Kunstwort, allliebenden Gott, der alles kann, der alles weiß und der wirklich auch liebt. Vollumfänglich, nicht so ein bisschen. Wir glauben an einen souveränen Gott in der Theorie. Wenn wir murren, beweisen wir, dass wir das nicht wirklich tun. Denn wenn Gott für mich wollte, dass ich das und jenes hätte, dann hätte er es gekonnt. Es ist nicht so, dass ihm entgangen ist, dass ich zu wenig Brot habe. Er ist ja allwissend. Also kann ich nur noch sagen, na, offensichtlich hat Gott mich nicht lieb. Weil wenn er es kann und wenn er es weiß, dann muss er an dem Punkt der Liebe das Problem haken. Oder er liebt mich, aber er weiß es nicht. Oder er weiß es und liebt mich, aber er kann nicht. Aber an einer der drei Stellschrauben muss ich drehen und damit zerschieße ich den Glauben an die Souveränität Gottes, wenn ich murre. Das macht keiner bewusst. Das haben die Israeliten auch nicht gemacht. Die sind einfach nur zu Mose und Aaron gerannt und haben sich beschwert. Was ihr da macht, ist Schrott. Und Gott hat gesagt, hallo, 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 die machen da gar nichts. Ich bin derjenige, welcher. Ich lade ein und rufe dazu auf, dass wir bei etwaigen Missständen in unserem Leben so antworten, wie es unserem Glauben an einen souveränen Gott entspricht. Lasst uns ihm zuwenden. Wir haben ganz viele Psalmen, die genau das tun. Lasst uns unsere Anliegen vor Gott bringen, ja, aber ohne zu murren. Lasst uns nicht von ihm abwenden, nur deswegen, weil nicht alles so läuft, wie wir es uns wünschen. Selbst wenn du deine Lebenssituation richtig einschätzt, also gute Argumente zu haben scheinst, selbst wenn dir Unrecht geschieht, selbst wenn dir angenehme Dinge, die andere haben, entgehen, all dies ist keineswegs und niemals dem himmlischen Vater entgangen. Diesen himmlischen Vater nennt das Alte Testament an vielen Stellen El Shaddai. Schon mal gehört? Dieser Name, der einen Charakterzug oder eine Wesenseigenschaft Gottes beschreibt, El Shaddai, das heißt der eine, der genügt. El Shaddai heißt der eine, der genügt. Und an diesen El Shaddai glauben wir, der genügt uns. El Shaddai ist der allmächtige Eine, der absolut selbstgenügsame, der absolute Herrscher. Derjenige, der finale Anordnungen trifft und das dann auch zur Umsetzung kommt. Und wenn wir murren, bezweifeln wir das. Leider. Und deswegen lautet die sechste Lektion zur Genügsamkeit: Ein genügsamer Mensch murrt niemals, sondern er harrt auf diesen El Shaddai, der dein ganzes Leben mit Liebe regiert. Ich lese nochmal die sechs Lektionen vor. Man kann Genügsamkeit lernen. Man kann lernen, in jeder Lebenssituation genügsam und zufrieden zu sein. Wahre Genügsamkeit ist total unabhängig von der aktuellen Situation. Genügsamkeit lernst du nur in der Schule Gottes, nicht in der Welt. Gott führt uns mitunter in aufreibende Situationen, um uns zu zeigen, ob wir genügsam sind. Wahre Genügsamkeit begnügt sich nicht einfach nur, wahre Genügsamkeit hat ihren Grund in Gottes Treue. Und ein genügsamer Mensch murrt niemals, sondern harrt auf den El Shaddai, der sein ganzes Leben mit Liebe regiert. Wir waren so verblieben, der David und ich, dass ich jetzt am Ende bete. Gehen wir dann noch in eine Gebetsgemeinschaft über oder wie geht's dann weiter? Okay, wer mag und kann, steht bitte auf. Ich würde gerne noch nach der Predigt beten. Vater im Himmel, wir preisen dich darüber, dass du dich geoffenbart hast. Vieles von dem, was wir in deinem Wort lesen, darauf wären wir nicht selbst gekommen. Wir wären in eine völlig andere Richtung gegangen. Das sehen wir an den Menschen, die sich Religion oder Philosophien ausdenken. Und sind wir dir dankbar dafür, dass du dich geoffenbart hast, dass du uns Dinge über dich mitgeteilt hast, die unser Leben gestalten, die unserem Leben Halt, die unserem Leben Trost geben, die unserem Leben Freude und Hoffnung geben, aber auch notwendige und mitunter schmerzhafte Korrektur. Ja, du hast dieses Universum geschaffen mit allem, was in ihm ist. Du hast uns geschaffen, du hast einen Erlösungsweg geschaffen. Du hast uns vor Grundlegung dieser ganzen Welt erwählt, dich zu verherrlichen, deine Nachfolger zu sein, deine Kinder sein zu dürfen. Und wir möchten uns als solche Kinder auch bewähren. Herr, wir möchten Genügsamkeit lernen, möchten es nicht der Welt nachmachen, sondern als leuchtende Himmelskörper unter ihnen leuchten, weil wir uns begnügen lassen. Wir wollen mit unserer Genügsamkeit zum Ausdruck bringen, dass du wirklich alles im Griff hast. Und niemand von uns krank wird und niemand von uns ärmer ist als der andere. Niemand von uns vielleicht etwas entbehrt, was schön wäre für das Leben. Niemand von uns leidet deswegen, weil du ihn übersehen hast, sondern du siehst jeden von uns. Du könntest jedem von uns mit einem Clip helfen. Du könntest jedem von uns Abhilfe schaffen. Aber wir vertrauen darauf, dass dein Plan besser ist, dass deine Gedanken höher sind, dass deine Wege besser sind als all das, was wir uns ausdenken oder die Wege, die wir uns ausdenken. Herr, wir wollen dich bitten, dass wir unser Glaubensbekenntnis im Alltag leben. Lehre uns nicht mehr zu murren, sondern zufrieden zu sein mit dem, was wir von dir geschenkt bekommen haben. Uns über diese Kleinigkeiten zu freuen, dass heute die Sonne geschienen hat, dass wir mit Atemluft aufwachen durften, dass wir vielleicht einen Ehepartner neben uns liegen hatten, dass wir kleine Kinder auf unserem Schoß wippen durften. Das lehre uns zu freuen über die Dinge, die du uns schon längst geschenkt hast. Und halte uns ab davon, auf Dinge zu schielen, die du uns in deiner Weisheit noch nicht oder nicht zugeordnet hast. Hilf uns, dass wir uns als Geschwister eine Hilfe sind, dass wir einander nicht zu Neid anstacheln. Dass wir auch in dieser Art eine Art Bescheidenheit an den Tag legen. Und dass da, wo jemand von uns an dieser einen Sünde auch Mord, also des Murrens praktiziert, schenkt, dass wir uns in Liebe gegenseitig korrigieren können, damit wir als Gemeinde dich verherrlichen in einer Welt, die niemals zufrieden ist, egal wie viel sie bekommt. Herr, wir haben dich. Wir danken dir dafür, dass wir dich haben. Was ist das für eine kostbare Perle, die wir gefunden haben, und wir sind gerne bereit, alles andere dafür aufzugeben, nur um ewige Gemeinschaft mit dir zu haben. Amen.